Ich bin sehr unvoreingenommen. Das heißt, was ich Lesbian Jazz gemacht habe, habe ich mir gar nichts dabei gedacht, außer dass es authentisch war. So, und dann habe ich das dahingestellt. Die Reaktionen waren dann unterschiedlich. Manchmal kam das Feedback, aber ich bin nicht lesbisch, kann ich mir das aufhängen? Das fand ich interessant, weil was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Die Leute hängen sich ja nicht nur sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand.
Heute zu Gast die Malerin und Queer-Konzeptkünstlerin Anouk Lam Anouk. Anouk ist eine in Wien lebende Künstlerin, die aktuell bei uns in der Galerie in Seoul eine sehr beeindruckende multimediale Ausstellung hat, und sie wird uns über die Hintergründe ihrer Kunst mehr erzählen jetzt im Podcast. Anouk, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Anouk, erzähl mal, wann ist Kunst in deinem Leben das erste Mal vorgekommen?
Ich glaube, das, oder ich würde sagen, das war, als ich einen Stift halten konnte und begonnen habe zu zeichnen und immer gezeichnet habe. Egal, wo wir hingegangen sind, Restaurant, es war immer so ein Köfferchen mit Papier und vielen Stiften dabei. Und seitdem hat es nie aufgehört.
Aber Kunst gab es jetzt in dem Umfeld, in deinem familiären Umfeld nicht?
Also ich habe gezeichnet, da hat man sich noch nicht so, hätte man sich noch nicht bewusst Kunst angesehen. Ich habe schon so mit 1,5 Jahren gezeichnet und saß ständig da und habe gezeichnet. Ich denke, das ist nicht ein Alter, in dem man bewusst ins Museum geht und sich Kunst anschaut. Also das war, dass die Kunst in mir ist, war da, bevor ich mich überhaupt aktiv damit auseinandersetzen konnte, wo sonst noch Kunst ist oder Zeichnung, Malerei, Objekt.
Und quasi Künstlerin als Profession ist wann das erste Mal in deinem Horizont aufgetaucht?
Ich würde sagen, im Kindergarten als ganz kleines Kind. Also wenn man das erste Mal so gefragt wird, was möchtest du machen, wenn du groß bist, war das immer die einzige Antwort.
Ach, so früh schon?
Ja, 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 es war wirklich, es war da, ich war da und Kunst war da.
Aber Role Models gab es jetzt nicht, wo du sagen würdest,
die... Nee, das kam gar nicht von außen. Das war wirklich einfach ein Persönlichkeitsaspekt, der ganz, ganz stark war. Ich, Kunst, Tiere, Natur. Das war das, was immer da war.
Und dann, wie bist du sozusagen nach der Matura, sagt man, glaube ich, in Österreich, ne?
Genau.
Wie bist du dann vorgegangen mit der Kunstakademie-Ausbildung?
Ich habe recherchiert, wo welche Kunstakademien sind, und dann darüber nachgedacht, an welchen Orten ich mich auch wohlfühlen würde. Und ich denke, dass die Akademien zu mir passen würden. Und dann habe ich mich in Folge mit 18 in Wien an der Akademie der Bildenden Künste beworben und an der UdK in Berlin. Und habe die Aufnahmeprüfungen an beiden gemacht und wurde an beiden angenommen und habe dann auch an beiden studiert. Zuerst in Berlin und dann in Wien.
Und erzähl mal, wie war das? Also man hat ja, ich glaube, in Berlin als auch in Wien Professoren und ist in konkreten Klassen, oder? Bei wem hast du studiert?
Ja, also in Berlin gibt es das erste Jahr so eine Grundlehre. Da ist man dann noch nicht in einer konkreten Klasse, sondern kann sich alles ansehen. Das habe ich in Berlin gemacht. Und in Wien gibt es keine Grundlehre, dass man gleich in einer konkreten Klasse, die man aber grundsätzlich, wie ich denke, überall auch wechseln kann. Und ich war bei verschiedenen Professoren, ich habe mir einiges angesehen. Ich war bei Gunter Damisch, da habe ich angefangen an der Akademie. Und dann war ich bei einer Eröffnung im MUMOG. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr, 2014 vielleicht. Das war eine ganz tolle Ausstellung, eine Cosima von Bohnen Ausstellung, Hippies Use Side Door. Und da war so eine Person, so eine große, schlagsige Person, so ein Rolling Stone Typ, würde ich es nennen. Und der kam dann so zu mir her, hat die Hand ausgestreckt und sich vorgestellt. Und das war Florian Reiter von Gelatine. Und der hatte auch eine Klasse an der Akademie eine Zeit lang und hat gesagt, hey Anouk, ich kenne deine Kunst aus dem Internet, komm doch mal vorbei. Und dann war ich bei dem, also eine Bildhauerklasse. Danach war ich in einer anderen Bildhauerklasse bei Heimut Sobernick. Und dann war ich in einer abstrakten Malereiklasse bei Erwin Bohatsch.
Mhm. Das ist alles Wien gewesen und in Berlin?
In Berlin in der Grundlehre. Danach habe ich mich entschlossen, nach Wien zu gehen. Da war
verstehe.
Da habe ich das Jahr Grundlehre gemacht.
Ja. Und wann würdest du sagen, hast du so deine Sprache und deine Themen gefunden? Hörte sich gerade so an, als wären die eigentlich schon immer klar gewesen.
Echt, ja, die waren sehr, sehr präsent und deutlich doch. Also in meiner Jugend vor dem Studium habe ich die meiste Zeit auch mit Zeichnen, mit der Entwicklung meiner eigenen Bildsprache und meines Oeuvres verbracht und mit Natursein. Das waren wirklich so die Hauptdinge, die ich getan habe. Und dadurch war schon bei der Aufnahmeprüfung, ich habe ein Buch, ein gebundenes Buch mit Gedichten und Zeichnungen und Fotografie damals abgegeben. Und ich glaube, da war in diesen Zeichnungen und in der Lyrik schon ein ganz starkes Fundament und wirklich ja ein großes Fundament für mein weiteres Schaffen.
Und eigentlich entwickelt sich alles aus der Zeichnung, kann man sagen, oder?
Ja, aus Bild und Sprache, würde ich sagen. Also Schreiben ist ein wichtiges Fundament und Zeichnung ist ein wichtiges Fundament. Und weil es auch etwas ist, was man mit sich tragen kann. Ich habe meistens so ein kleines Notizbuch dabei. Und da kann man, finde ich, schon sehr gut erste Ideen skizzieren. Also gedanklich skizzieren, in Worten häufig.
In der Ausstellung in Seoul mit dem Titel Different Visions of Temples vereinst du eigentlich fast alle Medien, also Malerei, aber auch Plastik und auch Wandrelief. Erzähl mal vielleicht ein bisschen, wie das alles so zusammenkommt. Also zum Beispiel die Herde, also der in der Mitte des Ausstellungsraums befindet sich eine kleine Herde von Tieren. Wo kommt das her?
Also wenn ich eine neue Ausstellung mache, dann befasse ich mich sehr bewusst mit dem Raum. Und obwohl ich nicht vor Ort in Seoul war, habe ich mir den Raum sehr genau angesehen, die Dimensionen eingeschätzt und mich auch inhaltlich natürlich mit dem Land und der Kultur befasst und versucht, etwas zu entwickeln, also ein Ausstellungskonzept zu entwickeln, das in mir stimmig ist und stimmig mit dem Ort, an dem es ausgestellt wird, ist. Und da war für mich ein ganz zentrales Element, das ja auch tatsächlich physisch zentral in der Ausstellung verankert ist, diese Herdeninstallation, die in dem Fall aus 25 transparenten Pferden, so abstrahierten Pferden besteht. Und die Herde bildet quasi schon die erste Tempelform, weil Different Visions of Temples porträtiert ja für mich drei verschiedene Tempelvisionen. Und Tempel ist ja so ein universeller Raum, der immer auf eine Weise da ist, weil der kann in einem sein, der kann in einem wohnen, der kann in dem Miteinander mit anderen existieren und er kann auch in einer Räumlichkeit, in einer physischen wie nicht physischen Räumlichkeit existieren. Und in der Herde ist der Tempel dieses Miteinander, die Sicherheit. Also Pferde sind in Herdenkonstellationen, um in der Wildnis überleben zu können. Ein Pferd bleibt wach, damit die anderen schlafen können. Alle Stuten stellen sich im Kreis, um die Fohlen vor Angreifern zu schützen. Es gibt eine Leitstute, die wird nicht nach physischen Merkmalen ausgewählt, sondern nach innerer Stärke, die durch eben diese innere Stärke, die auch wieder eine Art Tempel darstellt, in der Lage ist, so eine große Herde zu leiten und die notwendige Sicherheit zu geben und damit eben diese Sicherheit eines Miteinanders, eines Schutzes in einer Tempelvision zu geben.
Also ein Matriarchat, ne?
Ja, also es ist auf jeden Fall gewissermaßen ein Matriarchat, weil ein Hengst immer nur kurz anwesend ist und Hengste sonst in so Junggesellengruppen anders existieren.
Und war das der Ausgangspunkt? Beziehungsweise diese Tempelthematik findet sich in allen unterschiedlichen Werken als verbindendes Element irgendwie wieder, oder?
Genau, die Tempelthematik ist sehr präsent bei mir, weil mir dieses bei sich sein, dieses in Ruhe sein sehr wichtig ist, da die Welt um uns herum schon so laut ist. Und mir ist auch in meiner Kunst ein Anliegen, Menschen so zu erden, in den Moment zu bringen, da diese digitalen Ablenkungen und diese Reizüberflutung dazu führen, dass, glaube ich, die wenigsten Menschen so eine innere Ruhe haben.
Die Wandarbeit, ein Mädchen kümmert sich, heißt, glaube ich, die Serie. Man sieht eine junge Frau, Mädchen ist nicht so ganz einfach zu erkennen, die in eine Art Öffnung schaut oder ein Bild an der Wand, wo nicht klar ist, ist es ein Durchgang. Und das sind Messing-Elemente, die auf der Wand appliziert sind, die übernommen wurden von einer Zeichnung. Ist das sozusagen der Eingang in den Tempel oder was ist da die Narration?
Also das ist meine zweite Wall Sculpture, die ich gemacht habe, genau, eine Messing Wall Sculpture. Die Tempelvision ist in dem Fall, dass dieses Kümmern, das Füreinander-Dasein, dass man Ruhe, Frieden und Ankommen in dieser Caring-Sein finden kann, weil in unserer Gesellschaft Rücksicht nehmen nicht so präsent ist, aber füreinander da sein und Rücksicht nehmen ein ganz wichtiger Aspekt von Frieden und Ankommen und in einem Tempel sein und auch einen Tempel für andere schaffen ist. Genau, und dann besteht diese Skulptur aus einzelnen Elementen. Das ist ein Set, das zweimal das gleiche ist. Und einmal ist das Set figurativ angeordnet zu diesem Mädchen, das ein Lamm in den Armen trägt. Und das zweite Mal ist das gleiche Set abstrakt zu einer Art Portal angeordnet, die ein Portal, eine Tür in zum Beispiel einen Tempel, eine andere Sphäre, einen anderen Bewusstseinszustand in etwas Unbekanntes sein kann. Aber grundsätzlich ist es zweimal genau das gleiche Set, das man zweimal abstrakt oder zweimal figurativ anordnen könnte, prinzipiell. Aber es ist einmal figurativ und einmal abstrakt angeordnet.
Was sehr schön ist, weil es eben Abstraktion und Figuration
vereint
kombiniert.
Vereint wieder, genau.
Und die ganzen Elemente aus dem Mädchen und dem Lamm ergeben auch dieses Fenster, ein bisschen wie ein abstraktes Bild auch oder wie ein abstrakter Gateway oder so.
Absolut, das finde ich auch sehr schön.
Dann ist das Ganze irgendwie eingerahmt durch Malereien und da ist auffällig, dass du auf die rohe Leinwand arbeitest.
Ja.
Warum?
Die Leinwand war auch immer schon da, seit ich male. Ich arbeite auf belgischem Leinen, auf der ungrundierten Seite. Also insgesamt ist die Leinwand sehr wohl grundiert, aber auf der Rückseite. Da ist eine transparente Acrylgrundierung drauf. Es ist mir wichtig, auf der ungrundierten Seite zu arbeiten, weil dadurch eine Verschmelzung zwischen Leinen und Farbe stattfinden kann, die nicht stattfinden könnte, wenn eine Grundierung dazwischen wäre, die quasi wie so eine Glasscheibe wäre, wo zwei Hände versuchen, sich zu berühren, aber sich nicht berühren können, weil das Glas dazwischen ist. Und meine Malerei, das finde ich sehr Intimes und Nahes. Und diese Intimität und Nähe kann nur entstehen, wenn da quasi Leinen und Farbe sich treffen und fusionieren können. Und das Leinen als erste Farbe und erste Materialität meiner Malerei ist mir sehr wichtig, weil ich es wichtig finde, das Medium, das es mir ermöglicht zu machen, was ich mache, auch sichtbar zu machen und nicht zu verbergen.
Also im wahrsten Sinne des Wortes offen, porig, pur Natur quasi, nicht beschichtet.
Genau.
Und du hast ja unterschiedliche Serien, in denen du arbeitest. Also eine sehr bekannte Serie ist überschrieben mit Lesbian Jazz. Vielleicht kannst du was zu den unterschiedlichen Serien oder vor allem zu Lesbian Jazz erzählen. Was hat es damit auf sich?
Ja, Lesbian Jazz ist eine meiner Serien. Ich arbeite seriell und serienunabhängig. Und Lesbian Jazz als auch die Post-Pre, diese erste rein abstrakte Serie, die in Different Visions of Temples zu sehen ist, haben beide ihren Ursprung im Jahr 2019 und sind andauernd seither. Also ich arbeite parallel an verschiedenen Serien und das ist fortlaufend. Lesbian Jazz ist eine Serie, die Abstraktion und Figuration vereint und in der einerseits Jazz in abstrakte Malerei übertragen wird und auf der anderen Seite mit lesbischer Sichtbarkeit auf der Leinwand kombiniert wird. Weil ich finde, dass es sowohl in der Gesellschaft als auch in der bildenden Kunst viel zu wenig lesbische Sichtbarkeit gibt. Also zum Beispiel schwule Sichtbarkeit ist viel weiter als lesbische Sichtbarkeit. Und Normalisierung und Normalität kehrt erst ein, wenn genug Sichtbarkeit geschaffen wurde.
Ja, deshalb hatte ich vorhin nach den Role Models gefragt, weil das ja so interessant ist, dass es häufig, dass man einfach Vorbilder braucht, ob das Künstlerinnen sind, weil ich glaube, dass man in der jüngeren Kunstgeschichte das auch so lange gedauert hat, dass es mehr Künstlerinnen gibt, weil es einfach an Vorbildern gefehlt hat. Und du sagst quasi, in der Sichtbarkeit, in der Gesellschaft kommt Homosexualität von Frauen nicht so visuell vor wie von Männern. Das ist sozusagen etablierter, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke,
vor allem in der Kunst, sagst du?
Auch in der Kunst. In der Kunst als auch in der Gesellschaft. Wenn man sich in Christopher Street Day ansieht, ist der männlich dominiert immer noch und nicht weiblich dominiert. Das ist ein sehr einfaches Beispiel zu nennen.
Oder David Hockney.
Ja, genau. Oder auch in der Kunst.
Norbert Bisky.
Viel, viel sichtbarer. Mm. Und es ist wichtig, lesbische Sichtbarkeit zu schaffen, weil es ein genauso wichtiger und relevanter und existenter Teil der Gesellschaft ist. Und Vorbilder hatte ich ich hatte keine Vorbilder, aber es gibt jetzt Leute, die ich toll finde. Ich habe quasi den Weg genau andersrum gewählt, als ich in dieser Findungsphase meiner visuellen Sprache war, weil es ist mir ganz wichtig, war mir auch immer ganz wichtig, eine eigenständige visuelle Sprache zu entwickeln und in dieser eigenständigen visuellen Sprache Abstraktion und Figuration zu vereinen und eben auch diese neue und eigenständige Abstraktion zu entwickeln. Und um das machen zu können, habe ich mir bewusst wenig Kunst angesehen in dieser Zeit, wenig mit anderen befasst, um möglichst aus mir heraus schaffen, kreieren zu können und ein starkes Fundament zu entwickeln. Und erst als dieses Fundament stark genug war, habe ich mich aktiv mit der ganzen Kunst, die schon da war, da ist und kommt, auseinandergesetzt. Und da gibt es natürlich Personen, die ich großartig finde, wie unter anderem Rosa Bonheur, die Tiermalerin, die in den 1820ern geboren wurde, in Frankreich, und die einen Antrag auf Travestie stellen musste, um Hosen tragen zu dürfen, so absurd das heute klingt. Mhm. Also, und die offen lesbisch gelebt hat, die vorgedrungen ist in ein männerdominiertes Domain, als Frauen eben Kleider tragen mussten und nur auf kleinen Leinwänden Zierfische malen sollten, hat sie Hosen getragen, ist auf Viehmärkte gegangen, hat monumentale Werke von mit Löwen, Kühen, Pferden, Hunden, allem geschaffen und ein freies Leben gelebt. Also ich finde dies als Gesamtperson natürlich großartig und ein wunderbares Vorbild auch heute noch, oder eine Erinnerung daran, sei stolz und sei sichtbar und steh zu dir. Und auch ganz großartig natürlich Hilma af Klint, die zu ihrer Zeit, der klar war, dass sie zu ihrer Zeit nicht verstanden wird, aber dennoch unermüdlich an ihrem Oeuvre gearbeitet hat, so viel geschaffen hat, wie sie konnte, sich nicht entmutigen hat lassen und auch lesbisch war.
Wer fällt dir ein in der sozusagen Nachmoderne, also in der jüngeren zeitgenössischen Kunst?
Nicole Eisenman zum Beispiel.
Stimmt, Nicole Eisenman hat das auch quasi in ihrem Werk.
Nicole Eisenman, genau. Die finde ich auch schon ganz lange.
Hat auch lange gedauert. Hat auch sehr lange. Mein Bruder hat sie ja früher ausgestellt. Das war sehr interessant, wie heute alle einig sind, was für eine großartige Künstlerin das ist. War das vor, ich glaube, 15 Jahren oder so, war da die Meinung noch eine ganz andere?
Ja, siehst du, es gibt noch viel zu tun.
Ja, also es hat lange gedauert. Interessant.
Genau, und jetzt hat sie ja eine große Ausstellung in München mit, ich glaube, 100 oder über 100 Werken.
Ja, jetzt sind sich alle einig, wie wichtig das ist. Aber ich erinnere mich an dieses Bild, weil der Vater von Nicole ist ja Psychotherapeut. Und da gibt es irgendwie ein Bild, wo sie eine Frau eben beim Therapeuten auf dem Bild liegt und dem Therapeut sagt, dass sie lesbisch ist. Und mein Vater hat ja und das ist sozusagen eine Anspielung auf ihre Familiengeschichte, und mein Vater hat lustigerweise auf der St. Petersburg-Manifest ein Bild ausgestellt, wo man eine Frau beim Kunilungus einer anderen Frau sieht, aber das Ganze ist so abstrahiert, dass man es eigentlich nicht erkennt.
Von Nicole Eisenman.
Auch von Nicole Eisenman. Und das aber in Russland, ja. interessant. Und was du gerade gesagt hast mit dem Jazz, wie arbeitest du, wie muss man sich das vorstellen, wie kommt der Jazz in die Bilder?
Ich höre generell viel Musik, ich höre viel Jazz, wenn ich arbeite. Ich hatte eine Ausstellung, das war auch meine Diplom-Show, da habe ich auch Jazz im Hintergrund spielen lassen. Das war im Marmorsaal des Hotel Sachers, das war eine Gegenüberstellung von den Werkserien Post Pre und Lesbian Jazz, und im Hintergrund ist das Zodiac-Album von Mary Lou Williams gelaufen. Also es spielt eng zusammen. Generell bei Ausstellungseröffnungen mag ich es, wenn so leise Musik im Hintergrund spielt, gern Jazz, weil es einfach nochmal eine andere Stimmung in den Raum bringt und auch die Räumlichkeit zum Positiven verändert.
Musik selber machst du aber nicht?
Nein, aktuell nicht, aber ich habe 9 Jahre lang Klavier gespielt.
Ah ja, okay, du spielst also Jazz-Klavier auch.
Ich habe Klavier gespielt, klassisch, nicht Jazz.
Und sag nochmal was zu Post-Pre. Die Titelwahl ist ja nicht unrelevant. Wo kommt die her?
Post-Pre, das ist ja nachher, / vorher. Und das kommt daher, dass es in der Post-Pre, eben in der ersten rein abstrakten Serie von mir, um die Leere als Fundament der Fülle geht. Dieser zen-buddhistische Gedanke, dass die Leere die Basis des Reichtums des Lebens ist. Und die Leere ist einerseits nachher, vorher, währenddessen, aber auch dieses Nachher und Vorher, Vorher und Nachher weist auch auf den Raum dazwischen hin. Also dieses im Moment ankommen, weil Leben bedeutet ja in dem Moment sein, in dem wir jetzt existieren. Wir leben nicht, weil wir mal gelebt haben und wir leben nicht, weil wir denken, mal zu leben, also für die Zukunft, sondern wir leben nur, weil wir gerade diesen Moment haben. Und uns das bewusster zu machen und auch mehr zu fühlen, ich glaube, das verändert viel.
Also Post-Pre könnte auch der Moment sein zwischen Einatmen und Ausatmen.
Zum Beispiel auch, ja. Mhm. Und auch ein ultimativer Nichtraum, also wie so ein Tempel auch ein ultimativer Nichtraum ist.
Und wie findest du dann die Motive? Arbeitest du dann in Serien, konzentriert dann an einer oder gehst du an die Leinwand? Ist es vollkommen unklar, was dabei rauskommt und dann findet sich das irgendwie ein?
Also die Serien entstehen parallel zueinander. Das heißt, ich arbeite nie nur an einer Serie für eine Zeit. Außer einer Ausstellung kommt gerade nur eine Serie vor und ich konzentriere mich auf diese eine Ausstellung. Und die Formate an sich geben das schon mal teilweise vor. Also ein klassisches Post-Pre-Format von mir ist zum Beispiel 2x2 Meter. Und wenn ich mir eine Leinwand hinstelle, weiß ich schon, welche Serie ich mache für gewöhnlich. Außer es entsteht zufälligerweise eine neue Serie oder ich denke mir, es entsteht eine neue Serie. Aber es wäre nicht so, dass ich eine leere Leinwand hinstelle und nicht weiß, ob es am Ende Post-Pre oder Lesbian Jazz ist und es erst am Ende weiß. So viel ist mir schon klar. Post-Pre ist ein sehr meditativer Entstehungsprozess. Und da entsteht dieses gesamte Bild wirklich in diesem Malprozess, in eins nach dem anderen, in auf sich wirken lassen, ruhen lassen, betrachten, neue Elemente setzen. Und bei Lesbian Jazz ist es ein bisschen anders, weil es aus unterschiedlichen oder anderen Elementen besteht, weil es einerseits die Abstraktion gibt, andererseits die Körperlichkeit und zum Dritten noch die Schrift. Auf fast jedem Lesbian Jazz Painting steht Lesbian Jazz oben und auf einigen steht dann noch mehr oben, zum Beispiel Eternal Spot oder In-Betweenness, alles Mögliche könnte da noch stehen. Und das alles zusammenzufügen, zu wissen, welche Körperlichkeit zu ich mit welcher Abstraktion, mit welcher Farbigkeit, mit welchen Worten kombiniere. Das ist ein ganz, ganz anderer Arbeitsprozess, der auch aufreibender ist als zum Beispiel der Entstehungsprozess bei Post-Pre, wo es wirklich etwas Meditiveres hat.
Und erzähl mal, wie ist das so in der Rezeption gewesen, eben dann auch quasi wörtlich auf dieses lesbisch aufs Bild zu schreiben? Wie ging's dir damit in der Resonanz der Betrachterinnen und Betrachter? Also, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an den vorhin erwähnten Norbert Bisky denke, hatte der gerade am Anfang seiner Karriere echt eine harte Zeit, wie diese Männer, die er da malt, wahrgenommen wurden. Wie ging's dir damit? Du machst das jetzt ja auch schon eine ganze Weile, auch wenn du noch sehr jung bist, machst du das jetzt ja schon, glaube ich, fast 8 Jahre, oder?
Also Kunst an sich ja natürlich noch viel länger. Und ja, die Lesbian Jazz-Serie seit 2019, aber eine Auseinandersetzung, die in diese Richtung geht, habe ich auch schon mit 16, 17 gemacht. Also ja, schon einige Zeit. Lesbian Jazz konkret, ich weiß nicht, ich bin sehr unvoreingenommen. Das heißt, als ich Lesbian Jazz gemacht habe, habe ich mir gar nichts dabei gedacht, außer dass es authentisch war. So, und dann habe ich das dahingestellt und gezeigt, aufgehängt und mir nichts weiter dabei gedacht. Aber natürlich, die Reaktionen waren dann unterschiedlich. Also allgemein, finde ich, war ein sehr, sehr positives Feedback. Manchmal kam das Feedback, aber ich bin nicht lesbisch, kann ich mir das aufhängen? Das fand ich interessant, weil was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Die Leute hängen sich ja nicht nur sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand.
Ach so, war das die Angst vor der falschen Aneignung?
Ja, und auch der falschen Lesung, von also Lesbarkeit von Personen scheinbar. Daran gab es auch Ablehnung von Männern ausschließlich.
Ach ja?
Aber auch viel Bestätigung. Und
interessant, warum meinst du, gab es das von Männern?
Weil für sie kein Platz ist.
Und weil Lesbian Jazz, weil sie ausgeschlossen sind.
Genau, sozusagen. Sie sind quasi ausgeschlossen, dann ist für sie plötzlich kein Platz, wo sie vielleicht gern Platz hätten. Ich weiß nicht. So.
Mhm, interessant. Aber alles in allem keine Missverständnisse.
Doch. Leute haben gern gesagt, ah, das seid ihr, also ich und meine Frau. Das war immer die komischste Reaktion. So, nein, das definitiv nicht. Denn die Körperlichkeit bei Lesbian Jazz ist ja oft bewusst ohne Gesicht oder nur mit einem angedeuteten Gesicht, weil es so eine Freifläche schaffen soll und auch eine Projektionsfläche für alle möglichen Personen. Das ist ja ein Beispiel, oder ein Raum für queere Sichtbarkeit, in dem sich viele Personen wiederfinden sollen. Natürlich erstmal, es ist aus mir entstanden, die Serie, aber sie gibt nicht mich und mein Leben wieder, sondern wenn dann eher die Community, von der ich Teil bin.
Und du willst damit einfach auch eine Sichtbarkeit und das Vorkommen schaffen?
Absolut, weil alles, was unsichtbar ist, gibt es nicht quasi. Also das habe ich selbst so erlebt, als ich ein Kind war und mir so klar war, es gibt Mädchen und Jungen und ich bin keins davon und es gab kein Wort dafür. Und dadurch war ich unsichtbar und ich dachte, es gibt nur mich und niemand anderen wie mich. Und das Gleiche ist mit allem so, was nicht zum Mainstream, nicht zur vorherrschenden Klasse und Masse gehört. Und wenn das nicht sichtbar gemacht wird, führt das zu immer mehr und immer größerem Schaden. Und der Schaden soll kleiner werden und genau, Anerkennung soll für alle da sein. Und jede Person, jedes Wesen soll seinen Raum haben.
Erzähl mal von deinem Aufwachsen, du bist in Wien groß geworden, oder?
Genau.
Also das ist ja dann doch eine Großstadt, weil das finde ich eben so interessant am Internet, dass durch das Internet diese Verbindung zu den konformistischen Lebensweisen in der Verbindung durch das Internet viel einfacher ist. Aber in der Großstadt kommen ja mehr Lebensräume vor. Wie war das für dich beim Großwerden?
Also ich bin so die Generation, die mit dem Internet groß wurde. Ich surfe im Internet, seit ich 10 Jahre alt bin und ich lese feministische Texte, seit ich 10 Jahre alt bin. Und habe viel recherchiert, seit ich klein war. Und da war das Internet erstmal so eine Prärie, so eine riesige, endlose Wiese, die keine Grenzen kennt, weil es gab noch keine Algorithmen, die wie Zäune unsere Wahrnehmung eingegrenzt haben. Und das Internet war wirklich ein freier Ort. Das war toll, das mitzuerleben und auch so jung zu sein, während man das miterlebt, so natürlich mitzuerleben. Und ich denke, das war sehr wichtig. Also wenn ich dann an die Generation und die Generation vor mir denke, die das Internet nicht hatten, wodurch sie noch weniger schauen konnten, was es eigentlich gibt, wenn sie umgeben waren von einer heteronormativen Masse zum Beispiel. Und ansonsten war Wien, ich weiß nicht, ich wollte schon aus Wien flüchten. Das war ein Grund, warum ich nach Berlin gegangen bin, weil ich in Wien Entwicklung, keine Ahnung, kann ja so schnell passieren und sich auch so schnell wieder ins Negative zurückentwickeln. Aber ich hab das Gefühl gehabt, dass Berlin freier ist damals.
Bist dann aber doch relativ schnell wieder zurückgegangen, ne?
Ja, weil Wien doch meine Heimat ist und ich mich sehr wohl gefühlt habe. Ich glaube, es gibt einfach für alles eine richtige Zeit und manchmal ist man zur falschen Zeit am falschen Ort oder zur falschen Zeit am richtigen Ort. Manchmal trifft sich Ort und Zeit nicht wirklich. Und ich hatte das Gefühl, Berlin ist eine Stadt, in der könnte ich leben, wenn ich älter bin, aber nicht als 18-Jährige, die keine Familie, kein Umfeld dort hat und gleichzeitig eher so eine alte Seele ist, die so ein altes Leben leben, also ein älteres Leben leben möchte. Es hat einfach dann nicht so.
Klar, da ist Wien der bessere Ort für.
Harmoniert, genau, da ist Wien ein sehr guter Ort für. Ich liebe die Kaffeehauskultur und.
Und es ist ja auch interessant, dein Atelier ist ja auch in eurer Wohnung, ne?
Wir vereinen immer, ja, ich habe immer schon Wohnen und Arbeiten vereint, deswegen ist es wichtig, viel Platz, viel Raum zu haben. Aber es ist schön, wenn das Schlafzimmer nicht 20 Minuten mit der Bahn entfernt zum Atelier ist. Das mag ich schon gerne.
Weil du das mit dem Text vorhin erwähnt hast, es gibt ja auch einige Bilder, die haben quasi nur Text. Wo kommt der Text dann her? Ist der von dir oder übernimmst du den aus Literatur oder Lyrik?
Der Text kommt von mir, genau. Schreiben ist ein wichtiger Bestandteil meiner Praxis. Ein fast täglicher Bestandteil, würde ich sagen. Und alles, was ich so in meine Notizbücher schreibe oder auch im Computer, in meine Textdateien, da arbeite ich auch an verschiedenen Dingen. Da ist immer wieder was dabei, was dann auf die Leinwand kommen soll, was entweder ein Satz ist, der plötzlich der Titel einer Serie wird oder was ein Satz ist, der ergänzend zu einer bestehenden Serie in einem einzelnen Bild aufgenommen wird oder Worte, die überhaupt für sich allein stehen sollen. So. Ein Bild, das ich jetzt gerade vor meinem geistigen Auge habe, wo wirklich nur Leinwand und Text ist, da steht Satori over Sex. Und Satori ist ja Erleuchtung.
Mhm. Wo man auch wieder beim Tempel ist.
Genau, wo wir auch wieder beim Tempel sind.
Aber interessant ist, dass deine erste Museumsbeteiligung im Belvedere, da warst du mit einer Skulptur dabei, ne?
Genau, da war meine allererste Skulptur, die ich je gemacht habe, ausgestellt. genau, das ist auch schon wieder so lang her. Das ist eine textile Skulptur, die ist so zwischen 3 und 4 Metern hoch, aus so einem gesteppten schwarzen Material.
Ach, das ist bei euch im Flur, oder?
Das hängt bei uns im Eingangsbereich, ja. Genau. Das ist ein riesengroßes Lamm oder ein lammartiges Wesen, die Lammraumdecke. Und die war mitten im Belvedere so frei hängend ausgestellt. Und das war sehr schön. Und es war auch zusammen mit auch Zeichnungen und Fotografien von mir ausgestellt. Ich war die jüngste Teilnehmerin an der Gruppenausstellung.
Anouk Lam. Anouk ist aber kein Künstlername.
Nein, ich heiße wirklich so. Ich habe 9 Vornamen. Meine Eltern haben mir viele Namen gegeben, damit ich wählen kann.
Und das Lamm ist sozusagen ein anderes Lamm. Und sag mal, zu der Ausstellung im Belvedere ist es auch über Social Media bzw. das Internet gekommen, oder?
Ja, es ist lustig, dass erst Franz Graf und ich waren Facebook-Freunde. Und
ach, da gab es ja noch gar kein Instagram.
Instagram. So. Ja. Instagram gibt es so seit 2011, wenn ich mich recht erinnere. Da gab es dann schon Instagram, aber damals war trotzdem Facebook noch groß, weil Instagram ja noch weniger Funktionen hatte. Und wir waren auf Facebook befreundet und er hat viel gepostet, ich habe viel gepostet und dann war so, Anouk, mach bei der Ausstellung mit.
Und ein Bühnenbild hast du auch schon gemacht, das kam auch darüber, ne? Ich meine, darüber kommen, das ist einfach heutzutage so, dass darüber die Verknüpfung stattfindet.
Ja, es ist großartig, weil man einfach an einem Ort sein kann und trotzdem mit Personen auf der ganzen Welt in Verbindung treten kann und auch Dinge in Australien entdecken kann und Leute in Australien können wiederum mich und meine Arbeit entdecken. Das ist großartig. Genau, und über eine tatsächlich Facebook-Freundin, eine Person aus der österreichischen Kunstwelt, die mir eine Nachricht geschrieben hat, gesagt, am Wochenende sind sie zusammengesessen und Chris Haring, das ist eines der Gründungsmitglieder von Liquid Loft, eine Tanzcompany, die auch schon einen Goldenen Löwen in Venedig bei der Biennale gewonnen haben. Der war angetan von dem, was ich mache. Und die haben gerade eine Inszenierung angenommen von Schwanensee. Und die Arbeit von Liquid Loft ist ganz anders als klassisches Ballett. Und das war auch die atypischste Interpretation von Schwanensee, die ich je gesehen habe. Und Chris hat mich dann angerufen, war da und dann hat gesagt, mach das Bühnenbild für Schwanensee. Willst du es machen? Ich würde mich freuen. Und ich habe gesagt, ich würde mich auch freuen. Und dann habe ich das Bühnenbild gemacht, was quasi nochmal größer wurde als mein erstes Objekt, die Lammraumdecke, aber in der gleichen Materialität. Es sind 2 8 Meter hohe Schwäne, textile Schwäne, in schwarz und ein weißer. Der eine weiße Schwan ist zuerst schon am Boden mit den Tänzerinnen und Tänzern, wird dann später hochgezogen, dann kommt der schwarze Schwan runter und dann tanzen und dann sterben sie am Ende und hängen kopfüber auf der Bühne. Das war eine sehr schöne Erfahrung. Und somit eigentlich die allergrößte Arbeit, die ich bisher gemacht habe, weil 2x8 Meter hoch und fast 8 Meter breit oder so, das ist schon monumental. Ich freue mich, wenn das nächste Mal ausgestellt wird.
Erzähl doch vielleicht noch mal ein bisschen von den anstehenden Projekten. Du machst mit bei der Malerei-Biennale in Chisinau und hast eine große Ausstellung im Frauenmuseum in Wiesbaden, die, glaube ich, eine richtige Übersichtsausstellung wird. Wie gehst du an so Projekte ran? Also was wirst du auf der Biennale zeigen?
Ich freue mich auf beide schon sehr. Die Biennale in Chisinau, dort werde ich Post-Pre-Werke zeigen. Und im Frauenmuseum in Wiesbaden, es wird eine wirklich große Werkschau über mehrere Etagen. Und das wird ein sehr guter Ein- und Überblick über mein bisheriges Schaffen. Da werden sowohl Frühwerke gezeigt, als auch ein besonderer Fokus auf die Lesben-Jazz-Serie gelegt, als auch nochmal ein besonderer Fokus auf die Post-Pre-Serie, werden viele Bilder, die nicht zu Serien gehören, auch sichtbar gemacht. Es wird auch ein Shaped Canvas zu sehen sein, vielleicht auch eine Textilskulptur. Also es wird einfach ein sehr, sehr guter Überblick von allem, was schon da ist. Und es wird aber auch noch Neues entstehen. Also ich arbeite jetzt gerade intensiv an der Museumsausstellung.
Und wann, weil es ist natürlich eigentlich noch relativ früh, so eine Übersichtsausstellung zu machen, wann würdest du sagen, hat dein Werk angefangen? Also was ist sozusagen der Startpunkt?
15,
ja?
Ich würde sagen, mit 15.
Ach, mit 15?
Mit 15.
Okay.
Würde ich sagen, ja.
Na gut, der Blick kann sich natürlich auch immer wieder verändern, ne?
Aber wenn man es jetzt so wirklich sieht, ab 15 habe ich mich ganz intensiv mit der Entwicklung und Festigung meines Övres befasst. Die Arbeiten, die ich abgegeben habe, um Kunst zu studieren, sind eben alle entstanden, bevor ich 18 war eigentlich. Und diese Zeichnungen sind schon ein wichtiges Fundament meines Schaffens. Und wenn man sich die anschaut, ist da eigentlich fast alles, was ich auch jetzt mache, schon gewissermaßen drinnen. Mhm. Also auch wenn man jetzt an Lesbian Jazz zum Beispiel denkt, war so lesbische Sichtbarkeit in der Zeichnung auch schon da vorhanden.
Und so weit gehst du auch zurück in der Ausstellung?
Das ist noch nicht versprochen. Vielleicht zeigen wir so 2, 3 ganz frühe Arbeiten, Zeichnungen. Man kann gespannt sein. Ich bin auch gespannt.
Super. Wann geht's los?
Die Ausstellung beginnt Anfang September und geht bis Dezember.
Sehr gut. Hast du schon genau einen Eröffnungstermin?
Nein, Anfang September, aber noch keinen genauen Tag.
Okay, super. Und richtig auf 3 Stockwerke, ne? Viele.
Genau, es wird eine richtig, richtig große Ausstellung. Es gibt auch einen langen Text über meine Arbeit und mich. Ich glaube, so ein 20-Seiten-Text wurde geschrieben.
Super.
Und ich bin sehr gespannt und freue mich wahnsinnig.
Sehr gut. Ja, vielen Dank. Es bleibt spannend und wir sehen uns spätestens in Wiesbaden.
Ich freue mich darauf.